Mein Name ist Stefanie Bartle. Ich bin Personalleiterin bei Assistenzpartner in München und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Herzlich willkommen zu Folge 70 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema, wenn es mehr als der Obstkorb sein soll, Benefits im Arbeitsverhältnis, Teil 2. Moin aus dem herbstlichen Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Willkommen aus Hamburg. Moin!
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Legt die Füße hoch und überlasst alles andere uns. Das haben übrigens auch HörerInnen in Chile gemacht, die uns da gehört haben. Dafür vielen Dank. Danken möchten wir auch Niklas Kronenberg, der uns geschrieben hat, ich freue mich immer auf Ihre nächste Podcast-Folge. Für Ihren Podcast rühre ich in unserer HR-Abteilung schon länger fleißig die Werbetrommel. Ja, dafür natürlich ganz, ganz lieben Dank. Und dann hat es noch Frau Katja Arlt geschrieben, ich höre Ihren Podcast sehr fleißig, machen Sie großartig. Ja, für dieses Lob bedanken wir uns natürlich herzlich. Und Sebastian Stunz-Hennig hat uns geschrieben, ich arbeite seit über 10 Jahren im HR und schätze den Podcast als regelmäßige Auffrischung meiner Kenntnisse rund um das Arbeitsrecht sehr. Er ist gut verständlich aufbereitet und mit Praxisbeispielen verbunden. Dadurch ist er auch für Nichtjuristen leicht zugänglich. Mittlerweile gehört er zu meiner Podcast-Routine fest dazu. Auch darüber freuen wir uns natürlich sehr. Vielen, vielen Dank. Ein ganz besonderer Dank geht an Stefanie Bartle, die heute unseren Podcast angesagt hat. Vielen Dank dafür. Ja, heute habe ich euch vorab ein schönes Urteil zum Thema Benefits mitgebracht. Es geht um einen Arbeitgeber, der jährlich Betriebsfeiern durchführte und unzufrieden war, weil daran nur wenige teilgenommen haben. In den letzten Jahren hat er immer wieder versucht, aus seiner Sicht innovative Ansätze zu wählen. Einmal mietete er eine Kartbahn, einmal veranstaltete er ein Kochevent und leider wiederum nur mit mäßigem Erfolg. Aus diesem Grund hat er sich diesmal was ganz Besonderes überlegt, damit zukünftig mehr Personen kommen. Dieses Mal hat er nämlich allen anwesenden Personen, und das waren 75 Mitarbeitende, ein iPad Mini im Wert von 429 Euro geschenkt. Die 42 Arbeitnehmenden, die nicht an der Weihnachtsfeier teilgenommen haben, die bekamen kein iPad und ja, die bereuten es sehr, dass sie nicht zur Feier gekommen waren. Und natürlich gab es auch einen Arbeitnehmer, der sich ungerecht behandelt fühlte und vor dem Arbeitsgericht Köln klagte, weil er auch ein iPad haben wollte. Besonders interessant ist hier, dass er zum Zeitpunkt der Weihnachtsfeier arbeitsunfähig erkrankt war. Das Arbeitsgericht entschied zugunsten des Arbeitgebers und wies die Klage des Arbeitnehmenden ab. Hiergegen wandte sich der Arbeitnehmer mit seiner Berufung zum LAG Köln. Was hat jetzt das LAG Köln gesagt? Also zunächst mal hat der Arbeitnehmer im Wesentlichen zwei Argumente vorgebracht. Als erstes meinte er, ihm stehe das iPad zu, weil er dies als Teil der Entgeltfortzahlung wegen seiner Krankheit bekommen müsse. Hier hat das Landesarbeitsgericht gleich einen Riegel vorgeschoben und gesagt, dass es sich bei dem iPad nicht um Vergütung handelt. Und im Rahmen der Entgeltfortzahlung wird nur die Vergütung fortgezahlt. Und, das sagt noch das LAG weiter, selbst wenn es sich um Vergütung gehandelt hätte, hätte das dem Arbeitnehmer auch nicht geholfen, weil das Landesarbeitsgericht deutlich macht, dass jährliche Einmalzuwendungen bei der Berechnung der Entgeltfortzahlung eben gerade nicht berücksichtigt werden. Ja, und nun hat der Arbeitnehmer sein zweites Argument aus der Tasche gezogen, und zwar eins, was gerne genutzt wird, wenn gar nichts mehr hilft, den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Schließlich haben ja alle Arbeitnehmer auf der Party ein iPad bekommen. Er ist auch Arbeitnehmer der Firma und deswegen vergleichbar. Also stellt es aus seiner Sicht eine unangemessene Ungleichbehandlung vor, dass er kein iPad bekommen hat. Das LAG hielt von diesem Argument gar nichts. Zunächst mal hat es nochmal deutlich gemacht, dass ein Arbeitgeber grundsätzlich in seiner Entscheidung frei ist, ob und unter welchen Voraussetzungen er seinen ArbeitnehmerInnen eine vertraglich nicht vereinbarte Leistung freiwillig gewährt. Allerdings muss er sich bei einer solchen Gewährung an den Grundsatz der Gleichbehandlung halten. Der Gleichbehandlungsgrundsatz sagt, das LAG weiter, verbiete die sachfremde Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmender gegenüber anderen Arbeitnehmenden in vergleichbarer Lage. Gewährt also der Arbeitgeber eine freiwillige Leistung und legt er die Anspruchsvoraussetzung für diese Leistung fest, darf er einzelne Arbeitnehmende von der Leistung nur dann ausnehmen, wenn dies sachlichen Kriterien entspricht. Das sei hier aber geschehen, sagt das LAG. Es stellt einen legitimen Zweck dar, wenn der Arbeitgeber die Attraktivität von Betriebsfeiern, die außerdienstlich stattfinden, durch die Übergabe eines Geschenkes fördern will. Diese Anreizfunktion würde entwertet, sagt das LAG, wenn jeder, auch der klagende abwesende Arbeitnehmer, in den Genuss dieser Leistung käme. Und die an die Teilnahme der Weihnachtsfeier anknüpfende Gruppenbildung ist daher nicht zu beanstanden. Und dann noch eine weitere Differenzierung, zum Beispiel nach dem Grund der Nichtteilnahme, das ist schon aus Gründen der Praktikabilität nicht geboten. Der Arbeitgeber weiß ja regelmäßig nicht, warum Arbeitnehmende nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen. Und selbst wenn jemand krank ist, dann stehe nicht fest, dass der Arbeitnehmende aus Gründen der Erkrankung nicht an der Feier teilnimmt. Und es ist auch unsicher, ob der Mitarbeitende an der Weihnachtsfeier teilgenommen hätte, wenn er gesund gewesen wäre. Ja, aus unserer Sicht ein sehr spannender Fall, der zeigt, dass sich der auf Arbeitnehmerseite gern zitierte Grundsatz der Gleichbehandlung sich eben nur dann positiv für die Arbeitnehmenden auswirkt, wenn diese wirklich gleich sind. Ein wichtiges Fazit daraus: Ist etwas ungleich, dann dürft ihr es durchaus auch ungleich behandeln. Ja, und jetzt weiter mit unserem Schwerpunktthema Benefits. Ein attraktives Gehaltspaket ist ja ein wichtiger Faktor, um Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten natürlich auch. Das wissen wir alle. Deswegen gehen viele Arbeitgeber dazu über, nicht nur ein Pauschalgehalt zu zahlen, sondern gewähren zusätzliche Leistungen. Nachdem wir im ersten Teil vor 4 Wochen über das Jobrad, den Dienstwagen, das Diensthandy und den Dienstlaptop sowie über Weihnachts- und Urlaubsgeld und über zusätzlichen Urlaub gesprochen haben, geht es heute um betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame Leistung und um variable Vergütungsbestandteile. Beginnen wollen wir aber mit Gutscheinen. Wir kennen das alle. Ein Arbeitnehmender erhält eine Gehaltserhöhung. Netto kommt davon bei ihm aber wenig an. Wollt ihr zum Beispiel einem Mitarbeitenden mit Steuerklasse 1 eine Lohnerhöhung von 100 Euro netto monatlich zukommen lassen, müsst ihr dafür ca. 2.800 Euro brutto im Jahr aufwenden. Für Arbeitnehmende besonders attraktiv sind daher Benefits, die bei der Steuer- und Sozialversicherung begünstigt sind. Hierbei geht es, das muss man wissen, immer um Sachbezüge, also um Leistungen, die nicht in Geld erbracht werden. Erste Stufe: Kleinstgeschenke bis 10 Euro. Die sind ohnehin steuer- und sozialversicherungsfrei. Hiermit sind dann vor allem Werbegeschenke wie zum Beispiel der unvermeidliche Kugelschreiber gemeint oder wenn der Chef an einem heißen Sommertag mal ein Eis ausgibt. Wesentlich spannender ist es allerdings, dass bestimmte Sachbezüge bis zu einer Grenze von 50 Euro pro Monat und pro Mitarbeitenden auch steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Ein Klassiker sind hier Einkaufsgutscheine. Ihr müsst allerdings hier genau aufpassen, weil nicht alle Gutscheine steuer- und sozialversicherungsbegünstigt sind. Möglich sind hier nur Gutscheine, die von Händlern direkt ausgegeben werden. Also nicht solche von Internetplattformen, die als Marktplatz auftreten, also zum Beispiel Amazon. Auch darf von den Anbietern keine zu breite Produktpalette angeboten werden, wie zum Beispiel bei Edeka. Möglich ist aber zum Beispiel ein Gutschein für eine Buchhandlung, bei der der Gutschein entweder im Geschäft oder auf der Online-Plattform der Buchhandlung eingelöst werden kann. Wie gesagt, hier sind 50 Euro pro Monat und pro Mitarbeitenden steuer- und sozialversicherungsfrei. Das heißt, der Arbeitnehmende spart Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, aber auch der Arbeitgeber spart nämlich die Sozialversicherungsbeiträge. Eine weitere Voraussetzung für die Begünstigung ist, dass diese Sachzuwendung zusätzlich zur monatlichen Vergütung erbracht wird. Der Beitrag der Sachzuwendung darf also nicht auf den Arbeitslohn angerechnet werden. Unzulässig ist es, auf der einen Seite einen Gutschein auszuhändigen und gleichzeitig den Lohn entsprechend zu senken. Und die Sachzuwendung darf auch nicht anstelle einer bisherigen Leistung erfolgen. Dann haben wir noch eine weitere Möglichkeit, Arbeitnehmern Geschenke zu persönlichen Ereignissen zukommen zu lassen. Gemeint sind hier zum Beispiel Geburtstage, Hochzeiten, die Geburt eines Kindes oder ein Firmenjubiläum, zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmende seit 10 Jahren beim Arbeitgeber arbeitet. Hier sind Sachbezüge bis zu 60 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei. Diese 60 Euro und die eben genannten 50 Euro, die werden, das ist besonders spannend, aufeinander nicht angerechnet. Das heißt, ihr könnt euren Arbeitnehmenden zum Beispiel im gleichen Monat einen 50-Euro-Gutschein zukommen lassen und zusätzlich im selben Monat zum Beispiel zum Geburtstag ein Geschenk im Wert von 60 Euro machen. Ganz wichtig ist aber, dass es sich sowohl bei den 50 als auch bei den 60 Euro um sogenannte Freigrenzen handelt. Das bedeutet, wenn diese Grenzen nur um 1 Cent überschritten werden, wird der gesamte Betrag für den Arbeitnehmenden und den Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungspflichtig. Passt hier also bitte genau auf und vor allen Dingen dokumentiert alles genau, sonst können diese Benefits letztlich zu bösen Überraschungen werden, wenn nämlich im Rahmen einer Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung Nachzahlungen verlangt werden. Und noch ein weiterer für beide Seiten sehr interessanter Benefit. Wir sprechen jetzt über das Jobticket oder seit einigen Jahren das Deutschlandticket. Auch das ist komplett steuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es zusätzlich zum Gehalt erbracht wird und keine sogenannte Gehaltsumwandlung erfolgt, bei der der Arbeitnehmende zum Beispiel im Gegenzug für das Deutschlandticket auf Teile seines Gehaltes verzichtet. Beim Jobticket bzw. beim Deutschlandticket ist es auch egal, in welchem Umfang der Arbeitnehmende es tatsächlich dienstlich nutzt. Theoretisch ist es sogar möglich, dass der Arbeitnehmende es nur privat nutzt. Auch sehr interessant ist die Möglichkeit, einem Arbeitnehmenden die Kosten für Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, ganz oder teilweise zu erstatten. Wichtig ist hier nur, dass es diese Kosten auch tatsächlich gibt und dass sie ausschließlich beruflich anfallen. Lasst euch also das Ticket oder die Rechnung vorlegen, damit ihr diese Dokumente im Fall einer Steuer- oder Sozialversicherungsprüfung vorzeigen könnt. Und hierzu noch ein Tipp. Es gibt hier keine gesetzliche Obergrenze. Euer Zuschuss ist also nach oben hin im Prinzip unbegrenzt und trotzdem steuer- und sozialversicherungsfrei. Manche Firmen stellen ihren Arbeitnehmenden hier auch ein sogenanntes Mobilitätsbudget zur Verfügung und lassen die Mitarbeitenden selbst entscheiden, für was sie das einsetzen wollen. Einen Pferdefuß gibt es hier aber, begünstigt ist nur der ÖPNV. Nutzt der Arbeitnehmende zum Beispiel ein Taxi oder einen Elektroroller, dann müssen diese Kosten normal versteuert und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden.
So, und das bringt uns zum nächsten Thema, und zwar dem Thema betriebliche Altersversorgung. Was ist denn eigentlich betriebliche Altersversorgung oder auch kurz BAV? Also betriebliche Altersversorgung umfasst jedenfalls nach der gesetzlichen Definition alle Leistungen der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung, die einem Arbeitnehmenden aus Anlass seines Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber zugesagt wird. Typischerweise kann die BAV über 5 unterschiedliche Durchführungswege erbracht werden. Da hätten wir zunächst die Direktversicherung, dann gibt es die Pensionskasse, Pensionsfonds, die Direktzusage und die Unterstützungskassen. Daran schließt sich natürlich dann die Frage an, ja, wie wird denn eine solche BAV finanziert? Und auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es einmal die arbeitgeberfinanzierte BAV, dann die arbeitnehmerfinanzierte BAV durch Entgeltumwandlung und dann natürlich die Mischfinanzierung aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Spannende Frage in diesem Zusammenhang natürlich, haben denn Mitarbeitende einen Anspruch auf betriebliche Altersversorgung? Wird man relativ kurz und knapp beantworten können? Ja, alle Arbeitnehmenden in einem Beschäftigungsverhältnis haben grundsätzlich Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung. Und die sich daran anschließende Frage liegt auch auf der Hand. Seid ihr denn als Arbeitgeber verpflichtet, einen Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung zu leisten? Und auch da relativ kurze und knappe Antwort, ja. Seit 2019 seid ihr als Arbeitgeber bei Neuverträgen verpflichtet, einen Zuschuss von 15% des umgewandelten Entgeltes zu leisten, wenn ihr durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Kurz zusammenfassend, was sind denn Vorteile und was sind typische Nachteile der BAV? Auf der Hand liegen zunächst einmal natürlich die steuerlichen Vorteile. Die BAV ermöglicht beiden Vertragsparteien erhebliche steuerliche Einsparungen. Arbeitnehmende können durch die Entgeltumwandlung während der Einzahlungsphase sowohl Steuern als auch Sozialabgaben einsparen. Und für euch als Arbeitgeber bietet die BAV die Möglichkeit, Lohnnebenkosten zu reduzieren, da die Beiträge zur BAV als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig sind. Ein attraktives BAV-Angebot kann zudem ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Gewinnung und Bindung von Fachpersonal sein. Attraktive BAV-Angebote können die Zufriedenheit und Loyalität eurer Mitarbeitenden steigern und ihr könnt euch dadurch als Unternehmen am hart umkämpften Arbeitsmarkt besonders auszeichnen. Nachteil bei der BAV ist vereinfacht gesagt, es entsteht dabei natürlich ein gewisser Verwaltungsaufwand, den ihr hierbei habt, da im Rahmen der Entgeltabrechnung ihr einen gewissen Mehraufwand zu verzeichnen habt. Das Thema Kosten hatte ich eben auch schon kurz angesprochen. Aufgrund der Zuschusspflicht bei der Entgeltumwandlung müsst ihr auf dem Zettel haben, dass diesbezüglich allerdings aus unserer Sicht überschaubare Kosten für euch entstehen.
Ja, es wirkt vielleicht ein bisschen oldschool und tatsächlich hatte ich damit schon in meiner Bankausbildung long, long ago zu tun, aber vermögenswirksame Leistung oder auch VL genannt, die gibt's immer noch. Das Spannende daran ist, der Staat zahlt den Arbeitnehmenden in einigen Konstellationen einen Zuschuss, wenn hier gespart wird. Es gibt drei Sparformen, die der Staat bezuschusst. In allen drei Varianten zahlt der Arbeitgeber den Arbeitnehmenden monatlich einen Bruttobetrag als vermögenswirksame Leistung. Im Prinzip gibt's hier keine Obergrenze. Wenn der Arbeitnehmende dieses Geld in einen Fondssparplan oder einem Bausparvertrag anlegt oder die Beträge zur Tilgung eines schon bestehenden Baukredites nutzt, dann bekommt er vom Staat die sogenannte Arbeitnehmersparzulage gezahlt. Um die Sparzulage zu bekommen, dürfen bei Fondsplänen im Jahr maximal 400 Euro beziehungsweise bei Verheirateten 800 Euro gespart werden. Hierauf werden dann die 20% Arbeitnehmersparzulage gezahlt, also 80 Euro pro Jahr oder 160 Euro bei Verheirateten. Bei Bausparverträgen oder Baukredittilgung, da ist es etwas anders. Da können bis zu 470 Euro pro Jahr oder 940 Euro bei Verheirateten gespart werden. Die Zulage beträgt 9%. Wichtig zu wissen ist noch, dass auch beide Sparvarianten parallel für eine Person gespart werden können und dann beide Zulagen gezahlt werden. Wichtig zu wissen ist noch, dass auch beide Sparvarianten, also gemeint ist hier der Fondssparplan und die Varianten mit dem Bausparvertrag oder der Kredittilgung auf der anderen Seite, parallel für eine Person gespart werden können und dann beide Zulagen gezahlt werden. Bei allen drei Sparformen müssen die Beträge über mehrere Jahre angespart werden und erst am Ende der Sparzeit wird dann die Sparzulage gezahlt. Einen Wermutstropfen gibt es aber leider. Die Sparzulage bekommen nur Personen, die im Jahr nicht mehr als 40.000 Euro an zu versteuernden Einkommen haben oder bei Verheirateten 80.000 Euro. Ja, das war's zu diesem Thema. Jetzt zum Thema variable Vergütung.
Wir haben hier eine vielfältige Art von Leistungen, die unter dem Oberbegriff variabler Vergütung verstanden werden. Ich stelle euch diese unterschiedlichen Instrumente jetzt einmal kurz vor. Zunächst einmal ist dort der Begriff der leistungsbezogenen Vergütung bzw. Leistungsprämien. Das kann auch im Kleinen bereits anfangen. Zum Beispiel, dass in der Vergütungsvereinbarung ein Stücklohn oder ein Akkordlohn vorgesehen wird und der Arbeitnehmer für besondere Produktivität entsprechend belohnt wird. Das können Leistungszulagen sein, das können auch Qualitätsprämien sein. Ziel dabei ist natürlich aus Arbeitgebersicht immer, dass ein höherer Anreiz für eine bessere Produktivität oder eine bessere Qualität geboten wird. Auch immer wieder in der Diskussion in diesem Zusammenhang sind Gesundheits- oder Anwesenheitsprämien. Muss man sich als Arbeitgeber allerdings jeweils hinterfragen, ob eine solche Prämie wirklich sinnvoll ist oder ob damit Präsentismus gefördert wird. In diesem Zusammenhang leistungsbezogene Vergütungen bzw. Leistungszulagen werden zum Teil dann auch andere Arten von Zulagen genannt. Das können dann beispielsweise auch Zulagen für Arbeiten zu bestimmten Arbeitszeiten sein, also beispielsweise am Samstag, am Sonntag oder zur Nachtzeit, um diesbezüglich eine bestimmte Motivation auf den Arbeitnehmer auszuüben. Nächste wichtige Fallgruppe bei der variablen Vergütung sind Zielvereinbarungsprämien oder Bonuszahlungen. Hierunter ist dann klassischerweise eine Zahlung zu verstehen, die bei Erreichen individuell vereinbarter Ziele erfolgt. Zum Beispiel können das Umsatzziele sein, Projektziele oder Effizienzziele. Ziele werden in der Praxis regelmäßig beidseitig vereinbart oder einseitig durch den Arbeitgeber festgelegt. Sowohl bei der Zielvereinbarung als auch bei der Zielvorgabe ist wichtig, dass die Ziele transparent und möglichst bestimmt beschrieben werden. Nächste wichtige Fallgruppe in diesem Zusammenhang ist die erfolgsabhängige Vergütung, auch teilweise Gewinne- oder Umsatzbeteiligung genannt. Man könnte allgemeiner auch sagen, dass es hier um Prämien geht, die für das Erreichen kollektiver Zielvorgaben gezahlt werden. Mit anderen Worten, hier sollen Arbeitnehmende am Erfolg des Unternehmens oder einer Niederlassung oder eines Betriebes oder einer Abteilung partizipieren. Das ist in der Praxis regelmäßig durch eine Gewinnbeteiligung, durch eine Umsatzbeteiligung, durch einen EBIT-Bonus möglich. Leistungszweck ist hier natürlich auch ganz eindeutig, dass Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden werden sollen und eine höhere Motivation zur Mitwirkung am Unternehmenserfolg erzielt wird. Darüber hinaus gibt es in der Praxis natürlich auch diverse Mischformen, also erfolgsabhängige Vergütung, die an das Erreichen von individuellen Zielen wie auch an das Erreichen von kollektiven Zielen anknüpft. Weitere wichtige Ausprägung von variabler Vergütung ist in der Praxis die Fallgruppe der Provisionen. Hier wird eine zusätzliche Vergütung in Abhängigkeit von vermittelten oder abgeschlossenen Geschäften gezahlt. Typischerweise findet ihr das im Vertrieb oder bei Handelsvertretern. Wichtig hierbei ist, es muss klar definiert werden, unter welchen Voraussetzungen ein Provisionsanspruch entsteht. Eine weitere in der Praxis wichtige Fallgruppe der variablen Vergütung sind die sogenannten Tantiemen. Das ist eine Gewinnbeteiligung, die in der Regel für Führungskräfte gezahlt wird. Oft werden die Tantiemen in der Weise ermittelt, dass ein bestimmter Prozentanteil vom Gewinn an die Führungskraft einmal im Jahr gezahlt wird. Klassischerweise ist es eine Vergütungsform für Geschäftsführer, Vorstände und leitende Angestellte, die allerdings explizit geregelt sein muss im Arbeitsvertrag oder Dienstvertrag. Eine weitere Ausprägung der variablen Vergütung sind sogenannte Mitarbeiterbeteiligungen oder auch Long-Term Incentives genannt. Also das sind Anreizsysteme, die zum Teil langfristig angelegt sind, zum Beispiel Aktienoptionen oder virtuelle Anteile und deren Zweck natürlich auch ist, Mitarbeitende langfristig ans Unternehmen zu binden. In der Praxis ist das besonders bei Startups und börsennotierten Unternehmen verbreitet. Abschließend zum Thema variable Vergütung bleibt für alle Fallgruppen festzuhalten, es ist besonders wichtig, dass die Voraussetzungen und Bedingungen für die variable Vergütung möglichst transparent und bestimmt geregelt werden und natürlich auch gelebt werden. Weiterhin legt ihr natürlich besonderes Augenmerk auf wirksame Widerrufsvorbehalte. Wenn ihr euch unter bestimmten Bedingungen vorbehalten wollt, Leistungen zu widerrufen, müssen die Voraussetzungen für ein solches Widerrufsrecht so konkret wie möglich und so bestimmt wie möglich im Vertrag angegeben sein. Auch wenn ihr einen Freiwilligkeitsvorbehalt in den Vertrag aufnehmen wollt, denkt dran, dass dieser eindeutig formuliert sein muss und dass in diesem Zusammenhang auch bei der jeweiligen Leistung, wenn sie denn bewirkt wird, ein solcher Hinweis auf die Freiwilligkeit der Leistung zu erfolgen hat.
Das soll es tatsächlich dann auch zu diesem Thema gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch natürlich wie immer gefallen. Wir freuen uns über super Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf Spotify einen Kommentar da lasst. Die nächste Folge, die könnt ihr am 10. November hören. Thema wird sein Best of BAG. Wir haben diesmal wieder den Präsidenten des Arbeitsgerichts Hamburg, Dr. Esko Horn, zu Gast und er spricht über die Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung und zur Bezahlung von Überstunden. Wie immer natürlich mit vielen Tipps für eure tägliche Arbeit. Das war's für heute. Macht es gut. Viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.